Deutschlandfunk Kultur aus der jüdischen Welt.
In unserer Serie stellen wir die jüdischen Gemeinden in Deutschland vor und zeigen das jüdische Leben auch in ihrer Stadt. Heute geht's nach Mainz, wo wir einen klugen Rabbi und zwei junge Mitglieder kennenlernen, die gerade ihr Judentum für sich neu definieren und gleichzeitig versuchen, ein ganz normales Leben zu führen. Trotz des aktuellen Antisemitismus. Mein Kollege Martin Gerner stellt sie vor.
Wer auf dem Synagogenplatz in Mainz steht, wird das nie vergessen. So markant und dynamisch ragt die Architektur des Neubaus von Manuel Herz in den Himmel. Eine Front aus Keramikplatten, glasiert, die je nach Sonnenstand in grünen Schattierungen leuchtet. Die Skyline des Baus symbolisiert ein Wort, Kedusha, das hebräische Wort für Heiligung. Die Synagoge hat auch etwas Abwehrhaftes. Innen ist alles lichtdurchflutet. Ein Gemeindesaal für 200 Personen, Feste mit koscheren Speisen. Mainz ist eine Einheitsgemeinde, mehr als 1000 aktive Mitglieder, geleitet vom modern-orthodoxen Rabbi Aaron Wernikowski, 54. Gestutzter Bart, wache Augen. Sitzen wir in der goldgetäfelten Synagoge einander gegenüber.
Also muss ich das so vorstellen, dass in allen jüdischen Gemeinden in Deutschland heute die überwiegende Mehrheit der Gemeindemitglieder einen osteuropäischen oder russischen Ursprung hat. Also wenn ich zum Beispiel irgendwas auf Deutsch spreche, ja, dann wird es manchmal übersetzt, ja, auf Russisch für die vor allem älteren Menschen. Die Gebete, die Rituale sind klassisch, das heißt hebräisch. Wir haben aber übersetzte Gebetsbücher zum Beispiel, so wie viele andere Gemeinden ebenso. Die Leute kommen in die Synagoge, sie können Hebräisch nicht lesen. Manche können auch Deutsch nicht lesen, ja. Aber sie können mit einer Lautschriftübersetzung sehr gut arbeiten und so folgen sie dem Gebet, ja. Das klingt jetzt so ein bisschen unprofessionell, aber so sind wir auch. Wir sind unprofessionelle jüdische Gemeinden.
Wernikowski sieht sich als Vorstand, wie in einem modernen Betrieb. Dann spricht der Rabbi einen Satz, der mich aufhorchen lässt.
Der 7. Oktober war am Ende des Tages ein großer Segen für die jüdischen Gemeinden. Warum war ein großer Segen? Für die jüdischen Gemeinden, nicht für die Opfer und nicht für den Staat Israel. Der 7. Oktober hat sehr identitätsstiftend gewirkt. Das heißt, viele jüdische Menschen, besonders auch Jugendliche, haben zum ersten Mal überhaupt begriffen, was es bedeutet, Jude zu sein in dieser Welt. Junge Menschen.
Zwei junge Gemeindemitglieder hat er mitgebracht, Valeria und Ilan. Beide nicken, als er das sagt. Valeria, 24, hat braunes, schulterlanges Haar.
Mein Umfeld hat sich auf jeden Fall verändert. Mir wurde eine Freundschaft abgebrochen, nur weil ich Verwandte in Israel habe. Und ich habe dann halt jetzt zweimal überlegt, wenn ich neue Leute kennenlerne, ob ich sage, dass ich Jüdin bin, weil ich einfach keine Lust habe, mich zu rechtfertigen, weil ich diese Religion habe. Und wir alle sind gegen Krieg und kritisieren vieles, aber alles wird so generalisiert. Also alle jüdischen Leute denken gleich und es stimmt ja nicht. Also viele wissen ja gar nicht, wie vielfältig wir sind.
Valeria studiert Kunstgeschichte und Kulturanthropologie, arbeitet beim ZDF und am Staatstheater Mainz.
Ich mag das, diese jüdischen Bräuche zu leben, religiöser zu denken, weil meine Familie ist nicht religiös, aber es gibt mir einfach Halt im Alltag und es gibt mir auch Antworten, die mir niemand beantworten kann.
Nach dem 7. Oktober wurde ihr Kontakt zur jüdischen Gemeinde intensiver.
Und man hat plötzlich diese Suche aufgenommen, gibt es eine jüdische Gemeinde in meiner Stadt? Man hat dann das erste Mal so hinterfragt, wie jüdisch bin ich? Wie möchte ich meine jüdische Identität weiterleben? Kann ich sie denn so leben wie vor dem 7. Oktober? Wie geht mein Umfeld damit um, dass ich Jüdin bin?
Ilan, 24, ist hochgewachsen, trägt Brille. Er geht mehrmals pro Woche zum Gebet und zum Shiur, einem Unterricht beim Rabbi, in dem Passagen aus der Tora ausgelegt und erörtert werden. Ilan studiert Politik und Amerikanistik. Die politische Hochschularbeit hat er eingestellt.
Ich bin im Oktober 23 nach Mainz gezogen für mein Studium. Ich habe Verwandtschaft in Israel. Bin ich in eine sehr reguläre Familie aufgewachsen. Und nach dem 7. Oktober sind auch Freundschaften abgebrochen. Das hat auch dazu beigetragen, dass ich mich mehr in die Gemeinde engagiert habe.
Die Lust am intellektuellen Austausch merkt man ihm an. Deshalb auch den Verlust.
Als ich quasi mir die Situation an der Universität zu heikel geworden ist, ich habe gemerkt, es gibt wenig Gesprächsbereitschaft und ich habe mich eben aus der Hochschulpolitik zurückgezogen. Habe ich gemerkt, ich will eigentlich mein Judentum eher durch die positive Sachen in mein Leben identifizieren, als ständig mit Israel-Bezug oder Antisemitismus oder Holocaust. Das sind so die Themen, die immer auf der Zunge liegen. Aber tatsächlich ist jüdisches Leben in Deutschland, auch in Mainz, sehr vielfältig, sehr positiv.
Ilan mag besonders den Culture Club in der Gemeinde, ein Vortragsformat, zu dem er selbst unlängst über Hannah Arendt sprach.
Ich glaube auch, dass der Fokus vom Rabbiner auf der Jugend in einer besonderen Art und Weise, was nicht überall in Deutschland präsent ist. Und ich glaube, das hat auch dazu beigetragen, dass ich mich nicht nur als Notort willkommen gefühlt habe, sondern auch als Gemeinschaft. Der Rabbiner bietet auch junge Menschen die Möglichkeit, vorzutragen oder sich zu engagieren.
Valeria ist Mitbegründerin von Magenza Yachat, einer Plattform, die junge jüdische Identität in Mainz lebt. Der Antisemitismus hat sie vorsichtig werden lassen. Das kennen auch ihre Eltern aus der Sowjetunion. Aus anderen und zugleich ganz ähnlichen Gründen.
Für meine Eltern war Religion also was Befremdliches. Also meinen Eltern war es schon wichtig, dass sie wissen, dass wir Juden sind. Und auch mit dem Satz, sag aber nicht, dass du jüdisch bist, sag einfach, wir glauben nicht an Gott, wir glauben an niemanden so. Ich habe nie gelernt, wie ich mit Religion umgehen soll. Und genau jetzt in der Gegenwart stellen sich viele Leute mit sowjetischem Hintergrund die Frage, was ist eigentlich Religion, wie gehe ich damit um, ist das nur Religion oder auch eine Ethnie?
Ilan macht zurzeit ein Praktikum in der Mainzer Staatskanzlei. Menschen auf religiöse Identität allein festzulegen, führe in die Sackgasse, erlebt er immer wieder.
Ich habe viele gläubige christliche Freunde, ich habe auch viele muslimische Freunde, die auch die Religion ausleben. Natürlich herrscht da Unwissen, aber natürlich ist dieser Grundvertrauen zum Teil weggefallen. Und ich glaube, um diese Mauern runterzukriegen, muss man die Schwerpunkte setzen, dass man sich nicht nur über Judentum unterhält im Kontext von Holocaust oder im Kontext von Israel-Palästina, weil ansonsten kriegt man diese Situation auch nicht mehr weg.
Aaron Wernikowski, der Rabbi, findet, die Generation der heute 20-Jährigen sei belastet, aber anders als die Kriegsgeneration.
Aber was ist denn das für ein Quatsch? Ein normaler junger Mensch soll leben. Er soll keine Botschaften vermitteln, er soll nicht aufklären, er soll nicht Wissen vermitteln, er soll nicht Dialoge führen, er soll einfach leben, und zwar so leben, wie er will oder wie sie will. Aber Juden können nicht leben. Juden müssen immer etwas darstellen. Entweder sie sind Gedenkkerzen oder sie sind Botschafter irgendeiner großen Friedensbotschaft für den Nahen Osten oder sie müssen sich legitimieren. Als junger Mensch in Deutschland haben sie kein normales, junges Leben. Das muss man einfach verstehen.
Welche Träume haben Valeria und Ilan?
Es wäre schön, mit dem Kippa durch die Stadt laufen zu können, in die Uni gehen zu können. Eine schöne Sache. Eine andere wäre, dass es halt koschere Restaurants geben würde oder koschere Läden, dass man auch, wenn der Wunsch bestehen sollte, die Religion ein bisschen einfacher ausleben könnte, ohne entweder nach Frankfurt fahren zu müssen. Es gibt in Rheinland-Pfalz kein einziges koscheres Laden, soweit ich weiß. Und natürlich, es wäre schön, wenn es keinen Polizeiwagen vor der Synagogetür am Freitagabend geben müsste, weil das trägt natürlich dazu bei, dass es halt immer noch als Ausnahme gesehen wird, dass es jüdisches Leben in Deutschland gibt. Dass es halt so normal ist, dass es viele Menschen es als Ausnahme sehen, ist eigentlich traurig. Und für mich, wie gesagt, die größte Botschaft ist, den Diskurs umzudrehen.
Wenn ich halt neuen Schmuck habe, möchte ich den gerne zeigen. Und wenn ich jetzt ein David Stern Geschenk bekommen habe, würde ich den gerne eigentlich allen zeigen, weil ich das so schön finde. Aber ich kann das einfach nicht, weil dann auch wieder diese Blicke kommen, du bist ja Jüdin. Oder, ach so, das wusste ich ja nicht. Und deine Großeltern, leben sie noch? Also immer diese Fragen, ich so, warum muss ich jetzt irgendwie meine ganze Lebensgeschichte erzählen? Wem geht das was an? Warum kann ich nicht einfach ein Kompliment bekommen?
In einer utopischen Welt, so Valeria, könne sie alle Bekannten in die Synagoge einladen, zum Schabbat oder zu Purim, und alle verkleiden sich. Daher die Frage nach dem interreligiösen Dialog.
Wir sind schon sehr darum bemüht, den interreligiösen Dialog zu pflegen. Auch das ist Ausdruck der Misere, in der wir sind. Sondern nur Parallelgesellschaften schaffen ja die Nachfrage. Die jüdische Utopie ist einfach normal, das sein zu können, was man ohnehin ist, ohne sich verstecken zu müssen.